Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, guten Tag. Die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse bekommt Hilfe von der Nationalbank des Landes. Das hat heute die europäischen Börsen beruhigt. Wir fragen die Chefredakteurin der Zeitschrift Finanztest, Ulrike Sosalla. Trotzdem müssen sich Geldanleger doch Sorgen machen, beziehungsweise was sollten sie jetzt beachten, wenn sie irgendwo ihr Erspartes anlegen wollen. Außerdem in dieser Sendung, der Bundestag entscheidet heute über die Finanzierung des 49-Euro-Tickets. Die EU-Kommission stellt das zentrale Gesetzespaket hin zur Klimaneutralität im Jahr 2050 vor. Das bedeutet auch neue Regeln für die Intensivtierhaltung und die Emissionen von Großställen. Außerdem geht es um eine umstrittene Katzenausgangssperre zugunsten des Vogelschutzes. Und im Verbrauchertipp erklären wir, wie man am besten mit einer Mietkaution umgeht. Ja, es war bereits 2022 ein Aufreger, pünktlich zur Vogelbrotsaison. Genauer ab dem 1. April 2023 hat die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis jetzt erneut eine Ausgangssperre für Katzen verhängt. Ganz konkret dürfen diese bis August nicht durch das Brutgebiet der vom Aussterben bedrohten Haubenlerchen im Süden der Stadt Walldorf streifen. Dort gibt es nämlich noch zwei Pärchen von noch bundesweit 2700 der hochgradig bedrohten Vögel. Ich fragte vor dieser Sendung Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, warum der Tierschutzbund so energisch gegen diese Entscheidung protestiert.
Wir halten die Entscheidung für überhaupt nicht angemessen, für irrwitzig und auch fachlich nicht begründet, Katzen einzusperren, um Haubenlerchen zu schützen. Dafür gibt es keine wirklichen fachlich-wissenschaftlichen Gründe.
Nun handelt es sich aber tatsächlich um eine sehr stark gefährdete Art. Also in dem Kreis gab es noch 5 Pärchen, jetzt gibt es nur noch 2, deutschlandweit 2700. Ist es vielleicht doch ein Fall, wo so eine Aktion angemessen sein könnte?
Ich bestreite ja überhaupt gar nicht, dass wir hier ein Artenschutzproblem haben. Ich sage nur deutlich, die Katze ist nicht die alleinige Schuld dafür. Wir haben ja in der Kette viele Verantwortungen auf der Seite der Stadt und auch des Landkreises und des Regierungspräsidiums zu sehen. Nehmen wir die Frage von Versiegelung von Flächen, also Verlust von Habitat, wo die Haubenlerche sonst auch gelebt hat. Das ist eine Folge. Die Folge ist auch, dass zum Beispiel in der Region keine Katzenschutzverordnung existiert, die freilebenden, also nicht der Privathand gehörenden Katzen auch in der Population eindämmt. Also es gibt viele Maßnahmen und nicht allein die Katze von Privathaltern, die Freigang hat, ist schuld am Artensterben.
Die Zahl der Hauskatzen ist binnen 20 Jahren laut Statistischem Bundesamt von rund 7 Millionen auf fast 17 Millionen gestiegen. Und die Katze ist ein Jäger. Die Zahl der Vögel in unseren Gärten ist zurückgegangen, auch wenn Sie sicherlich recht haben, wenn Sie auf die menschlichen Aktivitäten verweisen. Da liegt doch der Verdacht schon nahe, dass vielleicht die Katzen doch beteiligt sein könnten am Schwund der Singvögel, der Vögel.
Also erstmal deutlich zu sagen, ein Verdacht alleine reicht ja nicht, eine solch gravierende, tierschutzwidrige Maßnahme zu machen. Katzen, die Freigang gewöhnt sind, jetzt eingesperrt werden sollen, die gehen die Wände hoch. Das ist ein klarer Tierschutzverstoß. Ich verweigere mich ja auch nicht dem Problem und der Besprechung des Problems. Darum geht es ja nicht. Aber hier wurde auf einseitige Weise, ohne Einbezug der Fachleute aus dem Tierschutz, selbst die Landestierschutzbeauftragte Baden-Württemberg, war ja nicht beteiligt bei der Entscheidung. Lassen wir uns alle an einen Tisch gehen und überlegen, was ist die sinnvolle, angemessene Handlungsweise, um Arten zu schützen. Dazu gehört Baupolitik. Ich betone das nochmal. Ich sag mal böse zugespitzt. Eigentlich müsste der Bürgermeister jetzt verfügen, alle Einfamilienhäuser und Schottergärten in der Region abzureißen, damit das Habitat der Tiere zurückkommt.
Auch der Naturschutzbund Deutschland stimmt Ihnen insofern zu, dass er sagt, da kursieren unseriöse Schätzungen über die Rolle von Katzen und getöteten Vögeln. Der sagt aber auch, durch die menschliche Zufütterung gibt es unnatürlich hohe Bestände an Katzen. Und das kann mancherorts dem Vogelbestand empfindlich schaden, weil eben kein natürliches Räuber-Beute-Gleichgewicht entstehen kann. Haben wir vielleicht doch zu viele Tierhalter?
Ich bin überzeugt, dass wir nicht zu viele Tierhalter haben. Dass wir einen Zielkonflikt zwischen Tier- und Artenschutz haben, das ist offensichtlich. Und den gilt es jetzt auch fachlich fundiert miteinander zu besprechen und eben nicht einseitig mit Maßnahmen auf die Katze abzuschieben. Wir müssen schon darüber reden, was sind Maßnahmen, um Habitate zu schützen. Ich wiederhole nochmal, und das wird vielleicht auch nerven, aber es ist Baupolitik, es ist Versiegelung von Flächen. Es ist die Frage einer Katzenschutzverordnung, um die Population der nicht in privater Hand befindlichen Katzen, die herrenlos in den Brachen der Industrie, den Wäldern herumlaufen, die Population einzudämmen. Also eine Fülle von Maßnahmen.
Eindämmen hieße was?
Wir haben zum Beispiel eine zunehmende Zahl von freilebenden Katzen, die nicht zu privater Hand gehören. Weil zum Beispiel privat gehaltene Katzen, die freilaufen, nicht kastriert sind. Die tragen dazu bei, dass viele Tiere im Elend aufwachsen in Wäldern. Diese Tiere zu die Population runterzusenken, wäre auch eine Maßnahme, die wichtig wäre.
Also dazu kastrieren.
Katzenschutz. Kastrieren. Und das kann man über Katzenschutzverordnung auch den Privathaltern vorschreiben und kann gemeinsam mit dem Tierschutz Aktionen durchführen, dass diese Population an Futterstellen betreut und eben kastriert werden.
Nochmal zurück zum Ausgangssperre. Ein Großteil der Katzen wird ja in der Stadt als reiner Stubentiger gehalten, kommt also nie raus. Die sind für viele Menschen natürlich ein wichtiger Begleiter im Alltag. Ist es nicht auch eine Qual für die Tiere, die nie rauskommen?
Also es ist im Einzelfall immer zu entscheiden, was die Katze, welche Rasse es ist, was sie gewöhnt ist. Natürlich wollen wir die Katze im Freilauf haben und nicht in einer reinen Wohnungshaltung. Das kann im Einzelfall machbar sein, sollte nicht generell die Lösung sein. Ob es Qual ist, kann ich so pauschal auch nicht beurteilen. Das hängt von dem Einzelfall ab. Da sind Tierschutzvereine auch in Beratung dabei. Aber sicher ist, eine Katze braucht Freigang. Und dadurch entsteht ja dieser Zielkonflikt, über den wir heute diskutieren.
Und das Interview mit Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder zur Katzenausgangssperre in der Vogelbrotzeit haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Themenwechsel. Die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse bekommt Hilfe von der Nationalbank des Landes. Das hat heute die europäischen Börsen beruhigt. Treiber des Absturzes waren zunächst Sorgen, dass die vom Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank ausgelösten Schockwellen an den Finanzmärkten, die ohnehin schon geschwächte Credit Suisse in Mitleidenschaft ziehen könnten. Am Mittwoch kam dann die Ankündigung des neuen Großaktionärs Saudi National Bank hinzu, keine frischen Mittel in die Credit Suisse einschießen zu können, denn das Institut könne aus aufsichtsrechtlichen Gründen nicht mehr als 10% der Anteile halten. Frage an Ulrike Sosalla, Chefredakteurin von Finanztest. Müssen sich die Menschen, die in Deutschland Geld angelegt haben, vielleicht doch ein bisschen Sorgen machen, dass hier eine Bankenkrise drohen könnte?
Nein, es gibt im Moment keine allgemeine Bankenkrise und wir sehen auch nicht, dass die auf Deutschland zukommt. Die bisherigen, also die Zentralbanken und die Regierungen haben ja die bisherigen Turbulenzen gut abgefedert. Und alle Beteiligten wissen auch, dass dadurch, dass die Zentralbanken im Moment die Zinsen erhöhen, Banken, die ohnehin geschwächt sind, Probleme bekommen können. Die sind darauf vorbereitet und reagieren. Und deswegen besteht nicht die Gefahr, dass jetzt mehrere Banken gleichzeitig pleite gehen. Es kann halt passieren, dass kleinere Banken in Schwierigkeiten geraten, wie es gerade auch passiert. Aber da sehen wir in Deutschland auch gut aus, denn die Einlagensicherung hierzulande ist ausgezeichnet aufgestellt.
Könnten Sie genauer sagen, wie die funktioniert?
Ja, das sind praktisch zwei Kreise. Also es gibt erstmal eine grundlegende Einlagensicherung, die gilt für alle Banken, die in Deutschland zum Bankgeschäft zugelassen sind. Da sind 100.000 Euro pro Person und Bank abgesichert. Wenn also, das ist zuletzt 2021 passiert, da ging die Greensill Bank pleite. Und da sind die Anlegerinnen und Anleger innerhalb von 7 Tagen tatsächlich entschädigt worden. Und dann haben die großen Privat- oder die Privatbanken in Deutschland und die Sparkassen und Volksbanken haben jeweils darüber hinausgehend noch eigene Sicherungssysteme. Bei den Privatbanken zum Beispiel sind, also da sind Deutsche Bank und Commerzbank zum Beispiel drin, da sind für Privatleute bis zu 5 Millionen Euro abgesichert. Und bei den Sparkassen, die stützen sich gegenseitig. Wenn eine Sparkasse in Schwierigkeiten gerät, dann springen die anderen ein. Und da sind die Einlagen sogar unbegrenzt gesichert.
Müssen sich Menschen Sorgen machen, die in der Schweiz Geld angelegt haben?
Nee, ich denke auch nicht. Also die Experten von Finanztest gehen davon aus, dass die Schweiz finanzstark genug ist, um eine größere Bankenpleite abzufedern. Also das sieht man jetzt ja auch, dass sie sofort gesagt haben, okay, wir stellen eine Kreditlinie über 50 Milliarden Franken zur Verfügung. Das ist ja schon mal ein Wort. Es kann sein, dass sie der Credit Suisse neue Auflagen machen und man weiß nicht, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt, aber wir gehen davon aus, dass die Schweiz zu den Ländern mit hoher Wirtschaftskraft gehört, wo die Einlagensicherung einfach auch durch den Staat in letzter Instanz dann tatsächlich gewährleistet ist.
Wenn man Geld anlegen will, bitte um eine relativ kurze Antwort, worauf sollte man dann achten?
Also wichtig ist, dass man sich nicht von hohen Zinsen in eine eher unsichere, zu einer eher unsicheren Bank locken lässt, sondern darauf achtet, dass die Bank in einem Land mit hoher Wirtschaftskraft beheimatet ist und da deshalb die Einlagensicherung zuverlässig funktioniert. Das kann man zum Beispiel, wir haben das aufgeschrieben auf test.de/Zinsen. Da kann man nachgucken, welche Länder das sind. Und das ist einfach in der derzeitigen Situation sehr wichtig zu wissen, dass man daran denkt, dass man nicht unbedingt das letzte 10% an Zinsen rausholt, sondern auch auf die Sicherheit achtet.
Ulrike Sosala, Finanztest, Zeitschrift Finanztest. Vielen Dank für diese Informationen und die genannte Seite, da sind die Informationen auch kostenlos. Nach langem Hin und Her soll der Bundestag heute die Finanzierung des Deutschland-Tickets auf den Weg bringen. Der Bund wird in Bundesländern in den nächsten 3 Jahren mit 1,5 Milliarden Euro pro Jahr für das 49-Euro-Ticket unter die Arme greifen. Stimmt das Parlament heute zu, kann das Ticket dann am 1. Mai starten. Michael Weidemann mit Einzelheiten.
Für Volker Wissing ist das Deutschland-Ticket ein idealer Ausweg aus der Sackgasse.
Der ÖPNV ist im Tarifdschungel festgefahren. Wir befreien ihn jetzt mit dem Deutschland-Ticket.
Doch auch der Bundesverkehrsminister weiß, das Dickicht an Rechts- und Finanzierungsproblemen ist schwer zu durchdringen. 1,5 Milliarden Euro will der Bund in diesem Jahr für das 49-Euro-Ticket bereitstellen. Darüber entscheidet heute der Bundestag. Noch einmal so viel sollen die Länder in der Startphase aufwenden. Schon 2024 aber, mahnt Helmut Dedi vom Deutschen Städtetag, stehe die Zukunft des Tickets in Frage.
Dieser politisch gesetzte Preis, der ist klug, wenn man ihn so will, aber er muss eben dann finanziert werden. Bund, aber auch Länder müssen über 2023 hinaus konkrete Finanzierungszusagen machen, damit das nicht am Ende im Fiasko endet.
Beim Geld konkreter werden wollen Bundesregierung und Ampelkoalition aber nicht, noch nicht, wie die Obfrau der SPD im Verkehrsausschuss Dorothee Martin erklärt.
Wir haben jetzt ja 1,5 Milliarden von Bund und Ländern. Wir müssen uns erstmal genau angucken, wie die Verkaufszahlen sind. Und wenn dann die Zahlen so sind, dass der Bund noch mal was dazugeben sollte und auch die Länder, wird man darüber mit Sicherheit eine Verständigung finden. Wir arbeiten jedenfalls darauf hin.
Ein Optimismus, den die Opposition so nicht teilt. Das Deutschland-Ticket ist nicht ehrlich durchgerechnet, kritisiert der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion Thomas Bareis. Das sorge für Verunsicherung bei Verkehrsverbünden und den Ländern und Kommunen, die sie betreiben.
Hier ist noch alles offen. Und natürlich damit auch die große Sorge bei den Betroffenen, dass natürlich dann der Bund sich schleichend zurückzieht, hier was angestoßen hat, aber selber dann die Finanzierung nicht mehr gewährleistet.
Ein Einwand, dem die Ampelparteien entschieden widersprechen. Der Bund bleibt im Boot und gemeinsam mit den Ländern wird er weitere Schritte gehen, verspricht FDP-Minister Wissing.
Wir müssen die Preise attraktiver machen, die Tarifstrukturen entbürokratisieren, einfacher nutzbar machen und wir müssen das Angebot ausweiten.
Das Angebot ausweiten, darum geht es auch den Städten, Kreisen und Gemeinden in allererster Linie, sagt Städtetagshauptgeschäftsführer Dedi. Die wichtigste Frage vor Ort sei doch:
Wie schaffen wir es, Busse und Bahnen so zu ertüchtigen, dass sie tatsächlich für die Menschen attraktiv sind und dass sie nicht nur in den Städten, auch in den Stadtrandbezirken, auch in den ländlichen Regionen tatsächlich eine Alternative zum Auto darstellen.
Und dafür müsse der Bund langfristig viel mehr Geld in die Hand nehmen als für die hälftige Finanzierung des 49-Euro-Tickets. Und dann sind da noch all die offenen Fragen, vor denen viele mögliche Nutzer des Tickets stehen. Nicht jeder lebt sein Leben rundum digital, meint CDU-Parlamentarier Bareis.
Ich finde das auch für Menschen, die jetzt nicht immer ständig ein Smartphone dabei haben oder auch sagen wir mal, nicht so digital Firmen sind, dass die einfach auch ein Papierticket nutzen können. Auch das muss in der heutigen Zeit noch möglich sein.
Schwierig könnte es auch für diejenigen werden, die über kein Konto verfügen oder einen negativen Schufa-Eintrag haben. Wie kommen die an das Ticket? Es sind also noch einige Fragen zu klären, bevor es im Mai wirklich losgehen kann.
Michael Weidemann über die heute anstehende Abstimmung im Bundestag über die Bundesbeteiligung beim 49-Euro-Ticket. Großer Tag heute in Brüssel. Was die EU-Kommission mittags vorlegen will, ist sozusagen der zentrale Baustein der EU auf den Weg zur Klimaneutralität. Jedenfalls ist das die Botschaft von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Net Zero Act nennt sich das geplante Gesetzespaket für die Finanzierung von grünen Technologien, damit der Green Deal Wirklichkeit wird. Also, dass wir alle in der EU im Jahr 2050, ohne das Klima zu erhitzen, produzieren, Auto fahren und fliegen können und dazu noch warme Häuser haben. Holger Beckmann berichtet.
Die Kommissionspräsidentin selbst erklärt es so:
We Europeans need to get better at nurturing our own clean tech industry.
Wir Europäer, so von der Leyen im Europaparlament, müssten besser darin werden, unsere eigene grüne Industrie zu fördern.
We need to speed up. We need to simplify procedures. We need to grant better access to public and private finances.
Was bedeutet schneller werden, Genehmigungsverfahren verkürzen, leichtere private und öffentliche Finanzierungsmöglichkeiten schaffen? Was sich hinter diesen Worten mehr oder weniger deutlich verbirgt ist, da ist man sich in Brüssel weitgehend einig, ein offen industriepolitischer Ansatz, den man in der EU so bisher nicht gekannt hat. Europa will gezielt Industrien fördern, die für den Weg zur Klimaneutralität als entscheidend gelten. Unternehmen, die Solarpanels herstellen, Wärmepumpen, grünen Wasserstoff, Windkraftanlagen oder Energiespeicher. Das seien Schlüsselunternehmen, heißt es, und dass Europa bei diesen Plänen getrieben sei vom sogenannten Anti-Inflation Act in den USA, einem mehr als 400 Milliarden Dollar schweren Subventionsprogramm, das die Regierung von Joe Biden aufgelegt hat, um das Gleiche zu tun, amerikanische Unternehmen zu fördern, die für die Klimaneutralität produzieren, nur dass die USA ihr Programm eben zuerst aufgelegt hätten, worauf Europa jetzt habe reagieren müssen. Zwar gibt es in Brüssel auch manche, die jetzt vor einem Subventionswettlauf mit den USA warnen, wie der Vorsitzende des Umweltausschusses im Europäischen Parlament, Peter Liese von der CDU.
Da müssen wir auf die Bremse treten. Unterstützung von modernen Technologien, ja, auch unbürokratisch, aber es darf keinen Subventionswettlauf geben, weil das Geld ist nun mal begrenzt.
Trotzdem sei die EU mit diesem Plan auf gutem Weg und ihre selbst gesteckten Klimaziele werde sie auch erreichen. Daran ändere die neu entfachte Debatte um das eigentlich in Europa fest verabredete Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035 nichts, heißt es von CDU und CSU im Europaparlament, von der FDP ohnehin, denn es war ja ihr deutscher Verkehrsminister, der den Streit in Europa darüber wieder ausgelöst hatte, unter anderem mit dem Argument, man müsse technologieoffen sein in Europa, Verbrenner, die mit synthetischen E-Fuels betrieben werden, müssten bleiben, sonst drohe der Autoindustrie eine ungewisse Zukunft.
Die haben einfach nicht verstanden, dass das nicht mehr die Technologien sind, die wir in der Zukunft brauchen. Und wenn sich das durchsetzt, also so eine Fortschrittsverweigerung, dann bedeutet es Deindustrialisierung,
sagt dazu der grüne Europaparlamentarier Michael Bloss. Viele halten die Klimaziele wegen der deutschen Haltung für gefährdet. Und Tatsache ist, es gibt in der EU derzeit erhebliche Irritationen über den klimapolitischen Kurs der Bundesregierung, was sich am Verbrennerstreit am deutlichsten zeigt und im Europaparlament manche zu bisher ungekannten Aktionen bewegt, etwa dazu, eine Rede im Plenum zu halten in einer Sprache, in der man sich nicht ganz sicher ist, in diesem Fall auf Deutsch. So hat es die schwedische liberale Abgeordnete Emma Wiesner gemacht. Europas Klimaziele nennt sie zerbrechlich, es sei deshalb unverantwortlich, etwas fest Vereinbartes einfach zu blockieren.
Ich spreche aus Ihnen als Schwedin, als Parlamentarin, als junge Europäerin, als Liberal. Hören Sie auf, ein zentrales Element unseres Klimapakets wird das Ende des Verbrenners zu blockieren.
Ja, Holger Beckmann stellte Ihnen das EU-Gesetzespaket Net Zero Act für Klimaneutralität vor. Und Sie haben es gehört, die Liberalen im Europäischen Parlament in Europa sind nicht glücklich über das Verhalten der FDP. Ob das deutsche Abstimmungsverhalten noch bei anderen Entscheidungen auffällig wird, wird sich heute bei einer weiteren Abstimmung, nämlich zur Luftreinheit in Brüssel, zeigen. Die EU-Umweltminister müssen sich entscheiden, wie viele Emissionen Industrie und Großställe der Intensivtierhaltung künftig noch ausstoßen dürfen. Caroline Born.
Der Umweltkommissar will mit dem schwierigsten Punkt beginnen. Es könnte eine intensive Debatte werden, so Virginijus Sinkevičius vor dem Treffen der Umweltminister in Brüssel. Die Richtlinie zum Schadstoffausstoß großer Industrie- und Landwirtschaftsanlagen soll überarbeitet werden, um die Belastung mit beispielsweise Schwefel und Stickoxiden, Ammonium, Feinstaub und Methan zu reduzieren. Umweltministerin Steffi Lemke.
Hier soll vor allem europäische Wettbewerbsgleichheit bei der Verschärfung bei Emissionen aus Industrieanlagen in ganz Europa passieren. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe so zu stärken, dass in allen europäischen Mitgliedstaaten die gleichen Bedingungen herrschen.
Für Deutschland steht dabei viel auf dem Spiel. Von rund 50.000 betroffenen Industrie- und Tierhaltungsanlagen in der EU stehen allein 13.000 in der Bundesrepublik. Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft will den Grenzwert erhöhen, ab dem Tierhaltungsbetriebe unter die Richtlinie fallen. Die Umweltminister wollen dazu am heutigen Donnerstag ihre gemeinsame Position festlegen. Wie sich Deutschland positioniert, ist noch unklar. In der Bundesregierung ist man uneins über die neuen Vorschriften. Nach einer Lösung wurde in Berlin bis kurz vor dem Treffen gesucht. Sofern sich die Ampel nicht einigen kann, muss sich die deutsche Umweltministerin enthalten.
Caroline Born über die für heute angesetzte Abstimmung der EU-Umweltminister zum Schadstoffausstoß von Industrie- und Intensivtierhalter. Ein Umzug in eine neue Wohnung, ein Auszug aus einer alten Wohnung, das sind nicht nur Momente, in denen sich Mieterinnen und Mieter auf einen Tapetenwechsel freuen, sondern es sind auch die Momente, in denen Kautionszahlungen fällig werden. Markus Wolf hat für den Verbrauchertipp zusammengefasst, welche Fallstricke bei der Kautionszahlung zu beachten sind.
Menschen, die in deutschen Großstädten nach einer Wohnung suchen, haben es in den letzten Jahren nicht gerade leicht. Und zu den Belastungen der Suche und den eventuellen Umzugskosten kommt oft noch die Forderung, eine Kaution zu leisten, so Hans-Jörg Depel vom Mieterverein Köln.
Man kommt in eine neue Wohnung und da muss man auch die Kaution zahlen, gegebenenfalls 3 Monatsmieten kalt. Und die andere hat man noch nicht zurück.
Diese Zwickmühle wird gerade für Menschen mit wenig Geld zur Belastung. Denn 3 Monatsmieten kalt können dann schnell an die Substanz gehen. Trotzdem betont Hans-Jörg Depel vom Mieterverein Köln, dass Mieter diese Belastung nicht als Begründung nutzen dürfen, um die Kaution aus dem alten Mietverhältnis eigenverantwortlich frühzeitig zurückzufordern. Es gilt immer die Frist von einem halben Jahr nach Auszug. Auch wenn das dafür sorgt, dass manche Menschen eine doppelte Kautionsbelastung stemmen müssen.
Also häufig ist es so, dass Mieter das Ganze zu schnell wollen. Die haben die Wohnung übergeben und wollen die Kaution haben. Und da hat der Vermieter eine sogenannte Überlegungsfrist, die gesetzlich nicht fest definiert ist, aber eben Rechtsprechung, und da gehen die meisten Gerichte von einem halben Jahr aus. Also ein halbes Jahr leider warten, aber nach dem halben Jahr sagen, wo ist meine Kaution, mach eine Kautionsabrechnung. Abzüglich noch eines Betrages hinsichtlich einer noch ausstehenden, aber noch nicht fälligen Betriebskostenabrechnung. Wie hoch das ist, hängt mit vielen Faktoren zusammen.
Gerade in Zeiten höherer Energiepreise können die Betriebskostenabrechnungen heftig ins Kontor schlagen. Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus und Grund nimmt deshalb auch Vermieter in die Pflicht, mögliche Nachzahlungen klar zu kommunizieren.
Ja, in der Tat ist es so, dass durch steigende Betriebskosten es sein kann, dass mit erheblichen Nachzahlungen zu rechnen ist auf Mieterseite. Da raten wir unseren Vermietern immer, dass man das auch ankündigt. Es gab ja jetzt auch von Seiten der Regierung Gegenmaßnahmen, dass die Vorauszahlungen angepasst werden sollten und so weiter, sodass die Rückzahlungen so gering wie möglich ausfallen sollten.
Neben Betriebskostenabrechnungen sind sogenannte versteckte Mängel ein möglicher Grund, die Kaution nicht zurückzuzahlen. Unter versteckten Mängeln versteht man Mängel, die Vermieter zum Zeitpunkt der Übergabe nicht sehen konnten. Zum Beispiel Schimmel in der Wohnung, der durch eine überstrichene Tapete überdeckt war. Hans-Jörg Depel vom Mieterverein Köln.
1 Monat später, puff, fällt die Tapete runter. Das sind natürlich Maßnahmen, das sind versteckte Mängel, die der Vermieter zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen konnte. Und das bedeutet natürlich, klar, insofern könnte er Ansprüche geltend machen, wenn es denn so ist.
Depel betont deshalb, dass Mieterinnen und Mieter besonders auf ein korrektes Übergabeprotokoll beim Auszug achten sollten. Und auch beim Einzug ist es wichtig, dass Mieter die komplette Kaution zahlen, so Julia Wagner von Haus und Grund.
Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt bei der Kautionszahlung, dass da einfach die Gefahr besteht, wenn man die Kaution nicht zahlt, wenn man sie in Raten zahlt oder wie auch immer, dass das ein Kündigungsgrund sein kann.
Der Verbrauchertipp von Markus Wolf. Und Sie finden alle Berichte, Interviews unserer Sendung auch auf deutschlandfunk.de oder in der DLF Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Jule Reimer.